Anne, ich habe mal drei Dinge mitgebracht, die was gemeinsam haben. Also einmal das hier.
Ja, ich sehe Zuckerwürfel in deiner Hand.
Genau, dann habe ich noch dieses Ding hier.
Ja, das ist ein Markenprodukt, da steht Tesa drauf.
Ja, genau. Und dann habe ich noch das hier.
Das ist Pappe.
Genau, aber Wellpappe, also das sieht man ja hier in diesen kleinen Wellen.
Und dafür bist du jetzt durch die Redaktion gelaufen, um diese drei Dinge zu suchen.
Genau, diese drei Dinge haben nämlich was gemeinsam und das hat was mit unserem Thema heute zu tun. Das sind alles drei Produkte aus deutschen Fabriken und die sollen bald sehr viel klimaschonender hergestellt werden. Wie genau und warum alle die Steuern zahlen, das mitfinanzieren, darum geht's gleich.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Ich bin Anne Preger.
Und ich bin Aglaya Dahne aus den Wissensnachrichten bei Deutschlandfunk Nova.
Wir gucken jede Woche, was es Neues gibt in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit. Und diese Woche ging die Nachricht durch die Medien, dass die Bundesregierung ein Klimaförderprogramm für die deutsche Industrie gestartet hat. Ich habe da auf mehreren Online-Portalen einen grinsenden Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen gesehen, wie er Firmenchefinnen und Chefs irgendwelche Verträge überreicht.
Ja, insgesamt 15 Firmenchefs waren dabei und auch die von den Firmen, die eben ja genau diese Produkte hier herstellen.
Also Tesa.
Genau. Und Südzucker, also da kommt der Zucker her, und die Papierfabrik Adolf Jass. Die haben Fabriken unter anderem in Sachsen-Anhalt und Hessen und bei der Produktion entstehen viele Treibhausgase.
Und das soll sich ändern. Die Bundesregierung will dabei mithelfen. Die will den Umbau auf klimaschonendere Produktionsverfahren mitfinanzieren. Und du hast dir das angeguckt, wer und was da gefördert wird. Und du hast dich auch damit beschäftigt, Aglaya, wie sinnvoll das ist. Weil das ist ja schon auch so eine wichtige Frage, denn da sollen einige Milliarden an Euro fließen.
Knapp 3 Milliarden, um es konkret zu machen, über die nächsten 15 Jahre hinweg. Und wenn noch mehr Firmen dazukommen, die gefördert werden, könnten es bis zu 10 Milliarden sein. Das Geld kommt von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Also deshalb habe ich mir mal genauer angesehen, was das dem Klima und uns wirklich bringen soll.
Gucken wir da mal auf die harten Fakten.
Die Basics.
Es geht um ein komplett neues Förderinstrument. Das hat es weder in Deutschland noch in der EU bisher gegeben. Es heißt Klimaschutzvertrag. Mit so einem Vertrag sichert die Bundesregierung einem Unternehmen zu, wenn ihr eure Fabriken umbaut und dann weniger Treibhausgase in die Luft pustet, dann finanzieren wir euch den Umbau eurer Anlagen. Unternehmen mit Fabriken in Deutschland haben sich um diese Förderung beworben. Die wollen dann zum Beispiel umsteigen von Erdgas als Energiequelle auf Wasserstoff, auf Ökostrom oder Biomasse. Die Bundesregierung hat die Projekte ausgewählt mit dem aus ihrer Sicht besten Kosten-Nutzen-Verhältnis, wo also viel CO2 eingespart wird, aber relativ wenig Geld gebraucht wird. 15 Unternehmen haben diese Woche die ersten Klimaschutzverträge überreicht bekommen und gerade läuft eine weitere Auswahlrunde. Es werden also noch mehr Firmen dazukommen.
Aglaya, warum brauchen diese Firmen denn überhaupt die Förderung? Könnten die den Umbau ihrer Fabriken nicht selbst bezahlen?
Also einige hätten das Geld vielleicht schon, aber das sind riskante Investitionen. Da wird Geld in Zukunftstechnologien gesteckt und es ist noch gar nicht abzusehen, wie die sich entwickeln. Also Wasserstoff zum Beispiel, ne? Das ist ein Energieträger, den gibt's bisher kaum, der ist sehr teuer. Und wenn ein Unternehmen jetzt auf so ein Verfahren setzt, also Wasserstoff, ne, und dann Anlagen baut, das kostet viel Geld. Und möglicherweise muss das Unternehmen dann seine Preise für die Produkte erhöhen. Und dann können sie nicht mehr konkurrieren mit anderen Firmen, weil die zum Beispiel günstigeren Zucker oder günstigere Klebestreifen herstellen.
Ja.
Genau, und das ist dann Risiko.
Und die Bundesregierung sagt jetzt quasi, dieses Risiko, das tragen wir jetzt mit.
Genau, die Bundesregierung sagt, jetzt wo die neuen Verfahren erstmal noch sehr teuer sind, finanzieren wir euch den Umbau und das sichern wir euch für 15 Jahre zu. Aber sobald die neuen Verfahren konkurrenzfähig sind, gibt's kein Geld mehr. Und sollten die neuen Verfahren in, sagen wir mal, 10 oder 15 Jahren günstiger sein als die konventionellen, dann sollen die Firmen sogar Geld zurückzahlen. Also ne, dann nehmen wir an, diese Firmen machen richtig dicke Profite mit ihren neuen Anlagen und dann müssen sie die Förderung zurückgeben.
Mhm.
Aber das ist ein Szenario, da sagen Fachleute, ist eher unwahrscheinlich.
Wenn solche Investitionen in Zukunftstechnologien für Industrieunternehmen riskant sind, dann sind sie es doch auch für die Politik, also sprich auch für uns als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Also dann kann es doch auch sein, dass wir da viel Steuergeld in etwas pumpen, was auch in 15 Jahren noch nicht rentabel ist.
Ja, das stimmt. Das ist ein Kritikpunkt. Die Befürworter der Klimaschutzverträge, die sagen aber, wir haben da ein Henne-und-Ei-Problem. Also nehmen wir als Beispiel nochmal Wasserstoff. Mhm. Da gibt es halt bisher wenig davon auf dem Markt und deshalb ist er teuer und deshalb ist auch die Nachfrage gering. Aber genau weil die Nachfrage gering ist, wird die Infrastruktur dafür auch nicht stark ausgebaut. Also das Angebot kann so nicht steigen und der Preis kann so auch nicht sinken.
Also das ist schon so eine Art Teufelskreis, wo wir gerade drin stecken, genau, was so Zukunftstechnologien angeht.
Aus dem man irgendwie raus muss. Ne? Und Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck meint, dass diese Klimaschutzverträge da ein Ausweg sein könnten. Sie könnten einen Impuls geben. Also wenn Firmen mit Geld vom Staat mehr auf Zukunftstechnologien setzen, dann könnte das den Markt insgesamt beleben.
Insofern ist es ein Industriewirtschaftsprogramm. Es hat den Sinn, Klimaneutralität zu produzieren bzw. zu gewährleisten. Aber es ist ein Programm für die deutsche Wirtschaft und für die technologische Entwicklung.
Und am Ende geht es eben darum, wegzukommen von Treibhausgasen, wozu Deutschland ja auch verpflichtet ist. Ne? Mhm. Also in gut 20 Jahren wollen wir klimaneutral sein.
Aber es ist ja so, dass es in der Europäischen Union schon ein Instrument gibt, mit dem die Politik, die Industrie unter Druck setzt, könnte man sagen, da mitzuziehen, nämlich den Emissionshandel. Also sprich, Unternehmen müssen ja jetzt schon für die Treibhausgase, die sie ausstoßen, Zertifikate kaufen, also Geld zahlen. Da könnte man ja sagen, warum denn jetzt auch noch Steuergeld reinpumpen? Setzen wir doch erstmal weiter auf dieses Instrument Emissionshandel.
Es gibt einige, die das genau so sehen. Wirtschaftswissenschaftler zum Beispiel und auch einige in der FDP, die sagen, wir haben ja als Anreiz den CO2-Preis. Warum mischt sich der Staat jetzt noch weiter in die Privatwirtschaft ein? Die Energieökonomin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die sieht das anders. Die sagt, manche Industrien umgehen den Emissionshandel, indem sie Standorte ins Ausland verlegen. Und sie meint, dass es schon sinnvoll ist, zusätzlich noch Investitionen in klimaschonendere Technologien zu bezuschussen. Und ähnlich argumentiert auch Wirtschaftsminister Habeck.
Die Alternative wäre, dass diese Unternehmen wahrscheinlich nicht mehr am Standort wären, vielleicht die ganzen Branchen nicht und wir energieintensive Industrie in Deutschland verlieren.
Und da sagt Habeck, da stecken wir doch lieber ein paar Milliarden rein, dann bleiben die.
Was mich am Ende interessiert ist, was bringen diese Investitionen am Ende? Also kann man sagen, wie viel CO2 da eingespart werden soll?
Also diese 15 Unternehmen, die jetzt die ersten Klimaschutzverträge bekommen haben und ihre Produktion umstellen, die sollen in den nächsten 15 Jahren zusammen 17 Millionen Tonnen CO2 einsparen.
Und das ist viel oder eher wenig?
Nehmen wir zur Einordnung mal, was die deutsche Industrie letztes Jahr produziert hat an CO2.
Ja.
Also im ganzen Jahr waren es 155 Millionen Tonnen.
Mhm. Das heißt, 17 Millionen davon?
Das ist ungefähr ein Neuntel.
Aber ich habe das richtig verstanden, diese 17 Millionen, die werden nicht jedes Jahr eingespart, sondern über die gesamten 15 Jahre hinweg.
Genau. Also damit wird Deutschland definitiv seine Klimaziele nicht erreichen.
Alleine reicht das nicht.
Genau, aber es soll ja auch nur ein Anfang sein und es kommen ja in der zweiten Runde noch Firmen dazu.
Trotzdem sind das ja jetzt Finanzspritzen an einige ausgewählte Firmen. Da stellt sich ja auch die Frage, ob das dazu führt, dass jetzt eine gesamte Industrie mehr in Klimaschutz investiert, oder?
Die Hoffnung ist, dass das für ganze Branchen Impulse gibt. Aber der Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI, der ist da zum Beispiel skeptisch. Der BDI sagt, damit die breite Masse an Firmen in Deutschland mehr investiert, sollte die Politik Steuern senken.
Und lass mich raten, Bürokratie abbauen.
Sehr gut, Anne. Und auch Umweltschutzorganisationen finden einige Aspekte an den Klimaschutzverträgen problematisch. Greenpeace kritisiert zum Beispiel, dass damit auch Firmen gefördert werden sollen, die Kohlendioxid aus ihren Abgasen im Untergrund speichern wollen. Und Greenpeace sagt, also diese Technik, die ist riskant, teuer und ineffizient. Ja, ihr hört schon, worum es geht. Wasser.
Genug sauberes Wasser zum Trinken zu haben, das ist ja für uns ziemlich selbstverständlich.
Wasser braucht deshalb mehr Wertschätzung als bisher.
Das sagt Steffi Lemke, die Bundesumweltministerin von Bündnis 90 Die Grünen.
Es braucht mehr Aufmerksamkeit, es braucht Priorität auf die Sicherung unserer Wasserressourcen.
Ja, unsere Aufmerksamkeit gibt's jetzt schon mal.
Wasser ist die Lebensgrundlage für Mensch und Umwelt, wirtschaftliche Entwicklung, aber eben auch für Sicherheit.
Eigentlich klar soweit. Was vielleicht nicht ganz so klar ist, die Menschheit hat auch an dieser Stelle ein Problem.
Wir sehen hier eine Bedrohungslage mit globaler Dimension.
Diese Warnung kommt von Jörg Drewes, der ist Wasserexperte an der Technischen Uni München. Und das hat er gesagt, als er zusammen mit der Umweltministerin in Berlin einen Bericht vorgestellt hat.
Der Titel: Wasser in einer aufgeheizten Welt.
Und wissenschaftlich recherchiert und geschrieben hat diesen Bericht der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen.
Okay.
Schöner, sperriger Titel, aber so heißt dieser Beirat eben. Das ist halt eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die Gutachten in diesem Themenbereich für die Bundesregierung schreiben.
Und das ist nicht der einzige Wasserbericht, der in den letzten Tagen erschienen ist. Es gibt auch noch eine andere Analyse, die beleuchtet, wie Menschen weltweit mit der Ressource Wasser umgehen.
Die andere Analyse ist international und die heißt The Economics of Water.
Anne, du hast dir in den letzten Tagen den Kopf tief in Wasseranalysen gesteckt.
Ja.
Ist was hängen geblieben? Also hast du irgendwelche Take-Home-Messages?
Also als Kernbotschaft könnte man sagen, dass in vielen Regionen der Erde sauberes Wasser jetzt schon knapp ist und dass in Zukunft unter anderem durch den Klimawandel das Angebot an sauberem Wasser noch kleiner wird und gleichzeitig die Nachfrage steigt, weil mehr Menschen und eine weiter wachsende Weltwirtschaft mehr sauberes Wasser brauchen. Und die Schlussfolgerung der Fachleute ist, dass unser Wassermanagement noch deutlich besser werden muss, damit eben auch im Klimawandel alle Menschen noch Zugang zu genügend sauberem Wasser haben.
Ja, die Frage ist, wie geht das? Das ist ja ein riesiges Vorhaben, ne? Da sagt man so Wassermanagement, aber weltweit Wasser sauber halten und das fair verteilen und es vorausschauend einzusetzen, das ist schon einiges.
Auf jeden Fall. Die internationale Forschungsgruppe, die diesen Report The Economics of Water rausgebracht hat, die sagen, dass der Wasserstress und diese Herausforderung weltweit so groß sind, dass es dafür eigentlich so ein großes globales Wasserabkommen braucht.
Globales Abkommen, da denke ich sofort an Paris und die Klimaschutzverträge, also
ja,
sowas
genau.
In der Art, aber eben für Wasser.
Genau, für sauberes Wasser. Und es ist auch so, dass 2026 und 2028 große internationale politische Wasserkonferenzen geplant sind. Das heißt, da wird das vermutlich dann auch besprochen werden, diese Idee.
Eine Sache, die wir aber vielleicht kurz mal klären müssen: Warum wird denn sauberes Wasser überhaupt knapper durch den Klimawandel?
Also rein theoretisch gibt es ja genug Wasser auf der Erde, also in Meeren, in Seen, in Wolken, in Gletschern, im Grundwasser. Aber wir Menschen brauchen ja sauberes Süßwasser. Und wenn man sich das mal überlegt, also egal, ob wir unser Trinkwasser jetzt aus Flüssen bekommen oder aus Seen oder aus dem Grundwasser abpumpen, ursprünglich war all dieses Wasser mal Regenwasser.
Und durch den Klimawandel wird es weniger regnen?
Nein, eher vielleicht sogar mehr. Das okay. Entscheidende ist, dass der Regen nicht mehr so verlässlich ist wie früher. Es zeigt sich ja jetzt schon, wir haben auf der einen Seite mehr Dürre, auf der anderen Seite aber auch mehr extreme Regenfälle und deswegen Hochwasser. Und diese Diskrepanz wird im Klimawandel laut der Wissenschaft auch noch heftiger. Und wir Menschen, wir brauchen ja eigentlich Planbarkeit beim Wasser, beim Regen, vor allem für die Landwirtschaft.
Und was schlagen die Fachleute da vor? Also außer jetzt jahrelang an einem globalen Wasserabkommen zu arbeiten, wo dann tolle Sachen drinstehen?
Also sowohl in dem deutschen Bericht als auch in diesem internationalen, da gibt es einen ganzen Katalog an Lösungsansätzen. Zum Beispiel in der Landwirtschaft Ansätze fördern, wie effizienter mit Wasser umgegangen wird. Es ist ja in vielen Weltregionen so, dass Nutzpflanzen aktiv bewässert werden. Und dafür gibt es ja theoretisch auch schon lange die Technik. Wir wissen, wie man wassersparender bewässert. Also zum Beispiel, indem man das tröpfchenweise macht und nicht mit großen Wassersprengern.
Wo man da aber neue Technik kaufen muss, ne? Was Landwirte sich auch leisten müssen.
Genau, dabei kann man sie unterstützen. Ein anderer Punkt ist, wenn es darum geht, wie man sauberes Wasser fair verteilt, dann hilft es natürlich auch, wenn man dafür regional faire Regeln einführt.
Ja, damit nicht die Leute mit viel Geld dann starke Pumpen kaufen und dann das ganze Wasser für sich haben.
Genau. Eine andere Empfehlung ist, graues Wasser besser zu nutzen und im Kreis zu führen. Also damit ist Abwasser gemeint, zum Beispiel aus Industrieprozessen. Also da kann man Regeln oder Anreize schaffen, damit eben in Unternehmen weniger Abwasser entsteht oder dass sie eben das Abwasser komplett wiederverwerten. Und dann gibt es noch ein anderes Thema, das in beiden Berichten ziemlich zentral vorkommt.
Eine Schlüsselrolle spielt dabei das grüne Wasser. Das Wasser, was im Untergrund als Boden feuchte gespeichert ist und wie ein Schwamm wirkt. Es sollte als Schutzgut in internationales und nationales Wasserrecht aufgenommen werden.
Das ist nochmal der Wasserfachmann Jörg Drewes aus München.
Also wir hatten jetzt gerade graues Wasser und dann grünes. Gehen wir jetzt das Farbspektrum einmal durch?
Nein.
Okay. Nach dem, was er gesagt hat, habe ich so eine grobe Idee, was gemeint ist mit grünem Wasser.
Also das ist Wasser, das im Boden ist. in Form von Bodenfeuchtigkeit. Das ist das, was die meisten Pflanzen zum Wachsen nutzen. Deswegen dieser Begriff grünes Wasser. Und das ist in Abgrenzung, jetzt kommt doch noch eine Farbe, zu blauem Wasser. Blaues Wasser, das entspricht am ehesten dem, woran man so wahrscheinlich spontan denkt. Also Wasser in Seen, in Flüssen, in Stauseen, im Grundwasser. Und für Wasser in diesen Arten von Speichern, da gibt es auch schon etliche internationale Regeln und Abkommen, wie man dieses blaue Wasser schützt und fair nutzt. Bei grünem Wasser, da fehlen solche Abkommen und Regeln für den nachhaltigen Umgang aber noch.
Und warum ist dieses grüne Wasser so wichtig, dass es so eine zentrale Rolle einnimmt in diesen Wasserberichten? Ja.
Also das ist halt das Wasser, das Pflanzen nutzen. Und ein Beispiel, das zeigt, warum es so wichtig ist, dieses grüne Wasser, Wasser im Boden halt besser zu managen, kommt aus den Dürrejahren in Deutschland, also 2018 bis 20. Wenn man da auf die Wälder in Deutschland guckt, dann stellt man fest, dass in vielen Wäldern in Deutschland vor Jahrzehnten mal Entwässerungsgräben angelegt wurden.
Okay, ich glaube, ich habe noch nie so einen Graben in einem Wald gesehen. Aber warum hat man das gemacht?
Damit bestimmte Baumarten nicht zu feucht stehen. Also früher mal hatte man eher noch Sorge vor zu viel Wasser. Und wären diese alten Entwässerungsgräben von früher abgedichtet worden, bevor diese Trockenjahre gekommen wären, dann wäre die Lage in den Dürresommern in diesen jeweiligen Wäldern mit solchen Entwässerungsgräben wahrscheinlich nicht ganz so schnell so dramatisch geworden. Und möglicherweise wären die Dürreschäden dann am Ende auch nicht ganz so groß gewesen. Und es gab in der Tat im Rheinland und im Münsterland einzelne Projekte, wo solche alten Gräben dicht gemacht worden waren, kurz vor der Dürre. Und den Unterschied zu vorher kann man im Wald selbst als Besucher sehen. Also der Boden ist da feuchter, da steht auch mal nach einem Regen ein bisschen das Wasser ein paar Tage, es wachsen andere Pflanzen, es gibt Tümpel für Frösche. Und solche Wälder, die eben nicht mehr entwässert werden, die sind jetzt eben auch wieder bessere Schwämme für Wasser. Und zwar auch dann, wenn mal zu viel Regen auf einmal fällt. Also die fangen eben auch Extremregen ab und federn Hochwasser ein bisschen ab. Und sie speichern natürlich dann auch mehr Wasser für schlechte Zeiten, wenn es doch wieder mal ein bisschen Dürre gibt.
Also wäre es eine Idee für die Zukunft, eben zu prüfen, wo es Sinn ergibt, solche Gräben zuzumachen, ne, für die Wälder. Mhm. Jetzt lass uns nochmal gucken auf Lösungen für den Alltag. Also ich muss sagen, ich bin da immer so ein bisschen verunsichert bei der Frage, ob ich jetzt eigentlich Wasser sparen soll. Ich habe mal gehört, das ist total notwendig und dann, ja, jetzt regnet es auch so viel. Dann denke ich so, ach Quatsch, muss ich nicht und so. Also ist das Aktionismus oder bringt das was?
Also diese Verunsicherung kann ich gut verstehen. Ich habe da in den letzten Jahren auch immer wieder sehr widersprüchliche Sachen zugehört. Was vermutlich auch daran liegt, dass es darauf keine pauschale Antwort gibt, weil es einfach darauf ankommt, wo lebt man, wie läuft gerade der Sommer, wie viel regnet es und wen fragst du?
Okay, wo lebt man, ergibt total Sinn. Also wo es viel regnet, ist es vielleicht nicht so wichtig, aber wen fragt man?
Also die Wasserversorger, die in deiner Stadt die Kanalisation betreiben und reparieren, die wünschen sich, dass die Kanalisation durch unser Abwasser immer gut durchgespült ist. Das heißt, die würden tendenziell eher vom Wassersparen abraten, es sei denn, wir sind jetzt mitten in einem Hitzesommer ohne Regen. Die Betreiber von Kläranlagen dagegen, die finden es eher gut, wenn bei ihnen dicke Suppe ankommt.
Okay.
Und nicht alles total verdünnt ist, weil wenn Abwasser verdünnter ist, dann macht das die Reinigung eher schwieriger.
Ich finde es gut, dass wir hier gerade keine, das nicht so zu plastisch machen.
Also dicke meinst, Suppe reicht keine mir. Geruch, ja, okay.
Nicht,
keine Gerüche, ja. Ja, und räumlich gibt es ja auch Unterschiede in Deutschland und es gibt keine pauschale Antwort. Da haben die letzten Jahre ja auch gezeigt, dass es in manchen Gegenden, zum Beispiel im Osten von Deutschland, zum Beispiel auch östlich des Harzes, wenig regnet und dass da Wasserknappheit durchaus echt ein Thema sein kann.
Ja, ich denke da sofort an Brandenburg, ne? Und den Streit da rund um das Tesla-Werk, um das Wasser und so. Das
in Grünheide,
ja,
genau.
Ja, genau, das geht ja immer weiter.
Es gibt aber was, was jeder von uns tun kann, egal wo man jetzt wohnt und was auch kein Aktionismus ist. Und das ist selbst mehr darauf aufpassen, was alles so ins Abwasser kommt. Medikamentenreste, Farbreste, Ölreste. Sowas sollte man einfach nicht im Klo entsorgen, sondern in der Restmülltonne. Und was auch wirklich ein Riesenhebel zum Wassersparen ist und extrem viel ausmacht, wenn man sich möglichst viel pflanzlich ernährt. Das schont halt auch Wasserressourcen, denn bei der Herstellung von tierischen Produkten, da wird tendenziell mehr sauberes Wasser gebraucht und es wird mehr Wasser im Prozess verschmutzt.
Also es gibt ein bisschen was, was wir tun können, aber vor allem auch Ideen, wie wir weltweit dafür sorgen können, dass alle Menschen genug sauberes Wasser haben, was ja wirklich essentiell ist, weil Wasser braucht man einfach fürs Leben.
Was geht?
In dieser Rubrik stellen wir nachhaltige Ideen vor oder Ansätze, die die Welt schon ein kleines bisschen besser machen.
Und mir ist was begegnet, was sehr gut zum Thema sinnvolles Wassersparen passt. Und zwar eine Toilette aus Japan, die das Wasser vom Händewaschen direkt benutzt für die Spülung.
Das klingt super. Kannst du beschreiben, wie genau das funktioniert?
Ja, das Waschbecken ist direkt auf dem Spülkasten drauf. Also wenn man sich die Hände wäscht, dann fließt das Wasser durch den Abfluss in den Spülkasten rein. Und die nächste Person, die dann auf Klo geht, nutzt dann dieses Händewaschwasser zum Spülen.
Ich stelle mir das gerade bildlich vor. Also dieses Waschbecken auf dem Spülkasten, das ist wahrscheinlich eher klein, weil so ein Spülkasten ist auch nicht riesig, genau. Und wenn ich da dann meine Hände reinmache, dann habe ich das Klo direkt vor meinen Knien und ich muss mich dann so darüber
beugen. Ja, das ist ein bisschen unpraktisch. Oder du stehst halt ganz breitbeinig drüber über der Kloschüssel.
Okay.
Dann kommst du auch dran. Ja, also so, ja.
Okay, aber trotzdem, es ist natürlich eine schon ziemlich schlaue Idee, weil im Grunde ist es ja verrückt, wenn man drüber nachdenkt, dass wir für die Klospülung super sauberes, extra aufwendig gereinigtes Trinkwasser nutzen.
Ja, total. Und nicht zu knapp. Also bei älteren Klos können es pro Spülung mehr als 10 Liter sein. Bei neueren Modellen sind es zum Teil nur noch 6 Liter. Aber trotzdem, laut dem Bundesumweltministerium geht circa ein Drittel unseres täglichen Trinkwasserverbrauchs für die Klospülung drauf.
Da haben die Japanerinnen und Japaner ja dann offenbar eine kreative Lösung gefunden, um dieses Problem ein bisschen kleiner zu machen. Gibt es solche Waschbecken All-in-One-Klos auch in Deutschland?
Ja, es gibt einige Modelle dieser Washlets auch in Deutschland zu kaufen. Das sind zum Teil richtig Hightech-Klos. Also die haben dann auch Zusatzfunktionen wie Sitzheizung, integrierte Intimdusche und so. Und die sind dann aber auch richtig teuer. Also die kosten einige tausend Euro.
Aber wenn ich einfach nur so ein Klo mit integriertem Waschbecken haben will, also die einfachste Ausfertigung quasi.
Da habe ich auch mal nachgegoogelt. Ich habe genau das eingegeben, ne? Klo mit integriertem Waschbecken. Da habe ich auch ein paar Modelle gefunden. Die kosten ein paar hundert Euro. Aber ja, es gibt sie zu kaufen, aber so richtig durchgesetzt hat sich das in Deutschland noch nicht.
Ich würde das ja schon mal gerne mal selbst sehen, so ein Klo mit integriertem Waschbecken.
Ja, ich auch.
Also kleiner Aufruf, wenn ihr in Deutschland schon mal so ein Kombi-Waschbecken-Klo gesehen habt, gebt uns gerne Bescheid. Ihr könnt uns zum Beispiel eine Mail schreiben an updateerde@deutschlandfunknova.de.
Okay, Anne, wir sind fast am Ende. Was ist bei dir hängen geblieben?
Dieser Irrsinn, dass wir sauberes, extra gereinigtes Trinkwasser benutzen, um das Klo zu spülen.
Ja, ist schon verrückt, ne?
Ja.
Ich werde beim nächsten Waldspaziergang mal gucken, ob ich diese Entwässerungsgräben sehe, von denen du erzählt hast.
Ja.
Würde mich mal interessieren, wie die aussehen.
Bei euch wirken anscheinend auch Sachen nach, die wir hier erzählen. Uns hat Carola geschrieben.
Und zwar, dass die letzte Folge Update Erde sie dazu gebracht hat, endlich mal alte E-Mails zu löschen und sich von Werbemails abzumelden.
Und außerdem hat uns Barbara gemailt aus Rheinland-Pfalz.
Und da war sogar ein Anhang mit dabei.
Und zwar dieser hier.
Deine Minute Natur.
Es ist wieder Zugvogelzeit und Barbara hat uns eine ganz frische Aufnahme von Kranichen geschickt.
Die waren diese Woche nachts unterwegs über Meisenheim. Also könnt ihr auch die Ohren offen halten, ob die Kraniche auch bei euch schon wieder vorbeikommen.
Tschüss sagen Aglaya Dane.
Und Anne Preger.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.